온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
스티븐 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Am Sonntag, dem 10. August, stellt sich Evo Morales dem Bürgervotum. Dann entscheidet sich, ob die Politik des ersten indigenen Präsidenten Boliviens weiterhin von einer Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger getragen wird. Angetreten ist der Aymara vor gut 2 Jahren mit dem Versprechen, Bolivien einem grundsätzlichen Wandel zu unterziehen. Dieser sieht die Berücksichtigung der indigenen Bevölkerungsschichten vor, die bisher nur wenig Teilhabe am gesellschaftlichen Leben hatten.
Die große Mehrheit der Indigenas lebt im Hochland. Hier hat Evo Morales auch die meiste Unterstützung. Gleichzeitig stehen auch die Präfekten aller 9 Departments des südamerikanischen Landes auf dem Prüfstand. Morales hofft, mit dem Referendum Klarheit in die verfahrene Situation des Landes zu bringen. Seit seinem Amtsantritt versucht die Opposition, den indigenen Präsidenten mit allen Mitteln auszubremsen. Insbesondere im Tieflanddepartement Santa Cruz macht sie ihm mit Autonomieforderungen zu schaffen.
In diesem Onda-Info-Spezial berichten wir über die Stimmung im Hochland wie in Santa Cruz. Zuvor allerdings schauen wir in einer Collage zurück auf die politische Entwicklung der letzten Jahre. Von den Protesten gegen den Präsidenten Sánchez de Lozada und seinem Sturz, über die Interimspräsidentschaft von Carlos Mesa, den Wahlsieg von Evo Morales bis hin zur Verabschiedung der neuen Verfassung, die mehr soziale Gerechtigkeit verspricht. Als Musik haben wir diesmal Aymara-Hip-Hop von Uma Kauyeke untergemischt. Doch zum Aufwärmen hören wir noch ein paar Takte knackigen Elektro.
Juni 2003.
Bolivien kommt seit Monaten nicht zur Ruhe. Ende Mai traten 50 Parlamentsabgeordnete dreier Parteien in einen Hungerstreik, um gegen die verfassungswidrige Einmischung der Regierung in die Arbeit des Parlaments zu protestieren.
Bauern, Studenten und Arbeiterorganisationen unterstützen den Protest der Parlamentarier, während die Popularität der Regierung Sánchez de Lozada letzte Woche auf 18% sank.
Oktober 2003.
Herr Präsident, gibt es Tote in Ventilla? Fragt ein Journalist. Nein, es ist alles in Ordnung, sagt der bolivianische Regierungspräsident Gonzalo Sánchez de Lozada am Morgen nach den Straßenkämpfen zwischen Polizei und Militär auf der einen und streikenden Minenarbeitern auf der anderen Seite.
Sprecher der Minenarbeitergewerkschaft hatten andere Informationen. Mindestens 6 Menschen seien den scharf schießenden Regierungskräften zum Opfer gefallen und viele würden noch in Krankenhäusern behandelt. Seit dem Regierungsantritt von Sánchez de Lozada vor einem Jahr haben über 60 Menschen durch die repressiven Aktionen von Militär und Polizei das Leben verloren. In dem Andenland leben 2 von 3 Menschen in Armut. Gerechtigkeit gibt es nur gegen Dollars. Die Regierung besitzt kein politisches Programm. Als Ausweg aus der Krise setzt sie auf Privatisierungen, eine neoliberale Wirtschaftspolitik und die gewaltsame Niederschlagung jeglicher Opposition.
Um etwas Zeit hat er gebeten,
um etwas Zeit, die 72 Forderungen der hauptsächlich aus Indigenas bestehenden erfolgreichen Aufständischen umzusetzen. Eine schwierige Aufgabe steht Carlos Mesa, dem neuen Präsidenten von Bolivien, bevor. Zu den Forderungen gehören die Ablehnung der gesamtamerikanischen Freihandelszone ALCA, die Einhaltung von Menschenrechten, die Übergabe von 3,8 Millionen Hektar Land, der Bau von Straßen, Krankenhäusern und einer indianischen Universität, außerdem, dass die Privatisierung staatlicher Unternehmen und die Zerstörung von Kokasträuchern gestoppt wird.
August 2004.
In Bolivien wehren sich weiterhin große Teile der Bevölkerung gegen die Ausbeutung der Erdöl- und Erdgasvorkommen durch die spanisch-argentinische Repsol und die britische BP. Der Widerstand gegen das Engagement der beiden Konzerne wurde im Oktober 2003 von den damaligen Präsidenten Sánchez de Lozada brutal unterdrückt. Nachdem mindestens 60 Menschen bei Protesten getötet worden waren, musste Lozada zurücktreten. Mit dem Versprechen, sich der Forderung nach Verstaatlichung der Bodenschätze anzunehmen, konnte Carlos Mesa Präsident werden. Im Juli diesen Jahres konnte unter anderem die Bewegung zum Sozialismus von Evo Morales ein Referendum über die Verstaatlichung durchsetzen. 92% stimmten dafür. Also musste die Regierung ein Gesetz über die Verstaatlichung der Bodenschätze auf den Weg bringen, das am 29. September im Parlament verabschiedet werden soll. Nach Bekanntwerden des Gesetzestextes kam es jedoch Anfang des Monats erneut zu Massenprotesten in allen großen Städten des Landes. Doch auch Repsol und BP drohen, dass sie auf weitere Wirtschaftstätigkeit in Bolivien verzichten müssten, falls das Gesetz beschlossen werde.
Dezember 2005.
Am vergangenen Sonntag, dem 18. Dezember, wurde in Bolivien gewählt. Überraschend setzte sich Evo Morales von der MAS bereits im ersten Wahlgang deutlich durch.
Genossinnen und Genossen, wir haben gewonnen. Zum ersten Mal sind wir Präsident.
September 2006.
Ein gutes halbes Jahr nach dem Amtsantritt des linksgerichteten bolivianischen Präsidenten Evo Morales folgten vier der reichsten Provinzen des Landes am Freitag dem Aufruf der rechtsgerichteten Oppositionspartei Podemos zu einem 24-Stunden-Streik. Dezember 2006.
Bolivien hat seit der vergangenen Woche ein neues Gesetz zur Landreform. Brachliegendes Land, ca. 200.000 Quadratkilometer, wird staatlicher Kontrolle unterstellt und an Kleinbauern und Indigenas verteilt. Neben dem Landreformgesetz stimmten die Senatoren zudem den 44 neuen Konzessionsverträgen für die in Bolivien tätigen internationalen Mineralölkonzerne zu.
Dezember 2006.
Evo Morales steht seit etwa einem Jahr an der Regierungsspitze Boliviens. Er ist Indigener, Coca-Bauernführer und entschiedener Gegensprecher der neoliberalen Wirtschaftspolitik. Vereint also all jenes, was ein lateinamerikanischer Präsident traditionell nicht ist. Kein Wunder, dass er der bolivianischen Oberschicht ein Dorn im Auge ist. Sie ist indigene Diener, aber bestimmt keinen indigenen Regierungschef gewöhnt.
Januar 2007. In der bolivianischen Provinz Cochabamba gärt es, seit Gouverneur Manfred Reyes Villa Mitte Dezember ein erneutes Referendum über den Autonomiestatus der Provinz angekündigt hat. Im vergangenen Juli hatte sich landesweit eine Mehrheit von 56% der Bevölkerung gegen mehr Autonomie ausgesprochen. Reyes Villa jedoch erkannte das Votum nicht an und verlangte Wiederholung der Volksabstimmung mit dem Ziel, seiner Provinz weitgehende Eigenständigkeit zu verschaffen. Am Donnerstag, den 12. Januar, eskalierte schließlich die Situation. Während Coca-Bauern und Gewerkschafter den Rücktritt des Gouverneurs forderten, zogen Jugendliche zur Unterstützung von Reyes Villa durch die Straßen. Als beide Gruppen aufeinandertrafen, wurden über 100 Menschen verletzt.
April 2007.
Wieder einmal wurde der südamerikanische Andenstaat von Unruhen erschüttert. Es ist sicher kein Zufall, dass das Departement Tarija, in dem die Unruhen stattgefunden haben, von der Oppositionspartei Podemos regiert wird. Mai 2007.
Wer hat uns beraten? Sozialdemokraten, könnte es bald in Bolivien heißen. Dort forciert die Friedrich-Ebert-Stiftung die Neugründung einer sozialdemokratischen Partei. Statt am Hindukutsch scheint die deutsche Sozialpakt-Idee nun an den Anden verteidigt zu werden.
Dezember 2007.
Bolivien hat ein spannungsgeladenes Wochenende hinter sich. Während in der Hauptstadt La Paz zehntausende Menschen zusammen mit Präsident Evo Morales die neue Verfassung feierten, erklärten sich gleichzeitig vier Provinzen des Landes für autonom. Die neue Verfassung betont explizit die multiethnische Zusammensetzung Boliviens und gewährt allen Bolivianern die gleichen Rechte. Die Unabhängigkeit der Justiz ist ein weiterer wichtiger Punkt. Zusätzlich orientiert sie sich an ethischen Prinzipien aus der indigenen Kultur, wie beispielsweise die Selbstverwaltung indigener Gemeinden nach eigenen Regeln und Gesetzen. Die vier von der Opposition regierten Provinzen lehnen die Verfassungsänderung entschieden ab, da sie nicht nur ihre Rechte, sondern vor allem auch ihre bisher lukrativen Rohstoffeinkünfte beschneidet. Eine Verteilung ihres Reichtums auf die übrigen, verarmten Landesteile kommt für sie nicht in Frage.
2003 erreichten die Auseinandersetzungen in Bolivien ihren Höhepunkt. Das Militär marschierte in El Alto ein mit Maschinengewehren und Panzern rückten sie vor. Die Alteños antworteten mit Steinen, Molotow-Cocktails und Barrikaden. Die Forderung der Bevölkerung, die Gasvorkommen zu nationalisieren, wurden von der Regierung Gonzalo Sánchez de Lozada ignoriert. Stattdessen versuchte der Präsident, bolivianisches Gas über Chile billig an die großen Erdölkonzerne zu liefern. Die Bewohner von El Alto riefen eine Blockade aus und riegelten La Paz ab. Obwohl die Regierung die Armee mit schwerem Gerät schickte, bekam sie die Situation nicht mehr unter Kontrolle. Die Proteste der einfachen Leute in El Alto führten dazu, dass Präsident Gonzalo Sánchez de Lozada gehen musste und der Einzug von Evo Morales in den Präsidentenpalast möglich wurde. Die Fechufes, die Nachbarschaftskomitees in El Alto, hatten die Blockade organisiert und nahezu alle Bewohner der Hochlandmetropole waren auf den Straßen. Im Krieg ums Gas starben etwa 70 Demonstranten, über 400 wurden verletzt.
Als Sánchez de Lozada gehen musste, waren wir mit der Trommelgruppe in der vordersten Reihe der Kämpfe. Die Fechuves riefen uns an und wollten, dass wir daran teilnehmen. Sie sahen die Trommler als wichtiges Element ihrer Mobilisierung. Das ist aber nicht die einzige Form des Kampfes. Man muss nicht in der konkreten, frontalen Auseinandersetzung auf der Straße sein, um zu zeigen, dass man Teil der Bewegung ist. Frontal en la calle para definir de que estamos o no al lado del movimiento social.
Ivan Nogales leitet in El Alto das COMPA, die Comunidad de Productores en Artes, ein Künstlerhaus, das aus einem Straßenkindertheater entstanden ist. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden hier in Theater, Schauspiel, Clownerie und Videokunst ausgebildet. Sie sollen dadurch Selbstbewusstsein lernen und zum gesellschaftlichen Wandel in Bolivien beitragen. El Alto ist die ärmste Stadt Boliviens. Sie erstreckt sich auf 4.100 Metern über dem Meeresspiegel rund um den internationalen Flughafen der Kapitale La Paz. Eigentlich ist El Alto eine Vorstadt von La Paz. Bei vielen ihrer Bewohner gilt sie aber als informelle Hauptstadt des Altiplano, der Hochebene, die sich im Westen Boliviens von Argentinien bis Peru erstreckt. In den drei Departements des Altiplano kann Evo, wie hier alle den Präsidenten nennen, beim Referendum am 10. August mit einer satten Mehrheit rechnen. Die Mehrheit der Menschen hier zählen sich zu den Bevölkerungsgruppen Aymara und Quechua. Und diese haben im vergangenen Jahrzehnt wesentlich zum Aufstieg von Evo Morales und zu seinem Einzug in den Präsidentenpalast beigetragen, so Ivan Nogales, der sich selbst den Aymara zuordnet.
Die neue Regierung ist für uns wie ein Spiegel, in den wir schauen und dann merken, dass sie uns ähnelt. Noch nie gab es so etwas. Wir sehen die Regierung und erkennen uns in ihr. Endlich werden die, die immer unter den Teppich gekehrt wurden, die Unterdrückten, die Indígenas, repräsentiert.
Evo Morales präsentierte sich bereits bei seiner Amtseinführung vor gut 2 Jahren als einer von ihnen. Demonstrativ ließ er sich Anfang 2006 in Tiwanaku, der prähispanischen Kultstätte der Aymara, zum Apu-Maiku, dem obersten Führer der Ayu, der indigenen Gemeinden des Hochlands, ernennen. Die Ayu ist die Form der Organisation des sozialen Lebens im Andenraum, die im Altiplano bis heute bedeutend geblieben ist. Walter Veliz, Botschafter Boliviens und Aymara aus Oruro, erklärt:
Das Hochland ist tief verwurzelt in der Dynamik der Gemeinschaft. Das ist keine rückwärtsgewandte Tradition, sondern sie ist sehr aktuell. El Aini, die gegenseitige nachbarschaftliche Hilfe zum Beispiel, bedeutet, du musst dem zurückgeben, der dir geholfen hat. Oder die Chaya bedeutet, wenn du etwas Neues kaufst, lässt du die anderen teilhaben und feierst mit den Nachbarn.
Das gemeinschaftliche Prinzip der Andinenwelt, durch das das Kollektiv über das Individuum gestellt wird, sicherte während der Kolonialzeit das Überleben der Kultur. Später lebte es fort, insbesondere in den politischen Organisationsformen der Hochlandbewohner, wie den Minenarbeitergewerkschaften und später den Nachbarschaftskomitees von El Alto. Auch die Comunidad de Productores en Artes begreift sich als Ayu, als Gemeinschaft, wie Corri Salteño, Aktivistin des Hauses, erklärt.
Como somos comunidad. Weil wir eine Gemeinschaft sind, ist unsere Organisation von den Gemeinden des Altiplano inspiriert. Hier identifizieren wir uns mit dem Ayu, der Art, alles gemeinschaftlich zu organisieren. Wir haben zum Beispiel ein Rotationssystem. Bei uns können alle was beitragen. Natürlich gibt es auch eine Art Hierarchie. Dabei haben die mehr zu entscheiden, die mehr beitragen und sich mehr mit dem COMPA identifizieren.
Evo Morales wird als Apu-Maiko von den Hochlandgemeinden anerkannt. Seine Autorität speist sich dadurch, dass er als bolivianischer Präsident mit den Gemeinschaften zusammenarbeitet, deren Meinungen anhört und ihre Forderungen auch umsetzt. Diesem Prinzip ist er bisher immer gefolgt. Die Forderung der Indigenas, die Rohstoffe zu verstaatlichen und ihnen in einer neuen Verfassung eine angemessene Anerkennung zu gewährleisten, ist er in seinem bisherigen Regierungsprogramm nachgekommen. Darüber hinaus hat seine Regierung Maßnahmen ergriffen, die insbesondere der armen Bevölkerung auf dem Land zugutekommen. So bekommen mittellose Rentner seit Anfang des Jahres eine staatliche Mindestrente und Familien, deren Kinder in die Schule gehen, bekommen Kindergeld. Auch deshalb kann Evo Morales auf dem Altiplano beim Referendum mit der Mehrheit der Stimmen rechnen. Uka haja ota ke mitak purini chama kata kanta jiri furti bata kuti hijabi hijani ta bata kuya suyo purini acha chila na kam sam kapa mo kanya taki acha chila na kam ura ke pasar na kanya taki hanya taki ta bata machak tayana kaya ai para ke chua sana si chama mi chama mi hutaski ai para ke chua sana si chama mi chama mi hutaski Evo, du Schweinehund, Evo, du Sohn einer Hure, singt die Menge ausgelassen. Es herrscht schweißtreibende Hitze in einem Club in Santa Cruz. Junge Frauen in Miniröcken und Männer mit aufgeknöpften Hemden tanzen fröhlich zur Musik einer Reggaeton-Liveband. Für das Publikum im Club ist Evo Morales, der Präsident Boliviens, nicht nur der Sohn einer Hure, sondern auch ein Indio aus dem Hochland, der hier im Tiefland in Santa Cruz nichts zu sagen hat. In Santa Cruz im östlichen Tiefland Boliviens hat die Opposition sich gegen Evo Morales in Stellung gebracht. Sie hofft, dass er nicht mehr lange im Präsidentenpalast von La Paz residieren wird. Und wenn doch, dann wollen sie die Autonomie, mehr Unabhängigkeit von La Paz. Denn im Tieflanddepartement ist die Idee von mehr Eigenständigkeit gegenüber der Zentralregierung schon lange populär.
Wir unterstützen unsere Regierung in Santa Cruz in der Frage nach mehr Autonomie. Wir wollen über unsere Rohstoffvorkommen selbst entscheiden. Wir wollen, dass die lokalen Behörden mehr Befugnisse erhalten. Bis jetzt muss man wegen jedes Dokumentes immer bis nach La Paz fahren.
Die Kambas, wie sich die Groseños nennen, fühlen sich von der Regierung im Hochland bevormundet. Und tatsächlich hat der Zentralismus in Bolivien eine lange Geschichte. Der Finanzhaushalt, innere Angelegenheiten, Bildung und Steuern. Alles wird zentral von La Paz aus entschieden. Bis 2004 ernannte der Präsident sogar die Präfekten der Departements. Oscar Ortiz von der größten Oppositionspartei Podemos in Bolivien.
Der Zentralismus hat dafür gesorgt, dass sich die einzelnen Regionen von Bolivien ausgeschlossen fühlen. Der Zentralismus hat alles konzentriert, vor allem die Macht über die natürlichen Ressourcen. Er hat immer versucht, von oben bis in die Lokalpolitik die Entwicklung zu bestimmen. Heute zeigt sich, dass dies nicht der Realität entspricht. Die Zentrale in La Paz kennt sich zu wenig mit den Besonderheiten jeder Region aus.
Als Evo Morales vor gut 2 Jahren in den Präsidentenpalast am Plaza Murillo eingezogen ist, hat die Opposition die Frage der Autonomie zu ihrer Sache gemacht. Seitdem versuchen allen voran der Präfekt von Santa Cruz, Ruben Costas, und das zivile Komitee Pro Santa Cruz, die Autonomie für das Tieflanddepartement voranzutreiben. In einer Volksbefragung im Mai diesen Jahres hat rund 80% der grusenischen Bevölkerung für die Autonomiestatuten gestimmt. In ihnen wird postuliert, dass das Departement in Zukunft über viele regionale Angelegenheiten selbst bestimmen kann. Immerhin gut die Hälfte der Wahlberechtigten war bei der Befragung an den Urnen erschienen. Insbesondere bei den Wohlhabenden und der Mittelschicht kommt die Forderung nach Autonomie sehr gut an. Aber auch viele Bewohner in Santa Cruz de la Sierra, der pulsierenden Metropole und wichtigsten Wirtschaftszentrum Boliviens, sind für die Autonomie zu haben. Das wird auch in der Regierung in La Paz wahrgenommen.
Die Idee der Autonomie in Santa Cruz entstand vor ungefähr 3 Jahren. In diesen 3 Jahren hat es die Autonomiebewegung geschafft, Teile der Bevölkerung von den Vorteilen regionaler Eigenständigkeit zu überzeugen. Das kann man nicht abstreiten. Aber die MAS hat sich auch nie gegen die Autonomie in Santa Cruz gestellt.
Erklärt Julio Brado, Berater von Evo Morales aus La Paz. Er weist darauf hin, dass die Frage der Autonomie auch beim Präsidenten oben auf der Agenda steht. Sie ist ein integraler Bestandteil seiner Politik der Erneuerung für Bolivien. Kernstück dieser Erneuerung ist ein neuer Gesellschaftsvertrag. Dieser wurde in Form eines neuen Verfassungstextes im Dezember 2007 feierlich von der verfassungsgebenden Versammlung an Evo Morales übergeben. Christina Espinosa ist Delegierte der verfassungsgebenden Versammlung.
Autonomie war ein großes Thema während der verfassungsgebenden Versammlung. Es gab eine große Kommission zur Frage der Autonomie, an der alle Parteien beteiligt waren. Der Vorschlag, der in die neue Verfassung aufgenommen wurde, kennt 4 Möglichkeiten der Selbstverwaltung. Autonomie der Departments, der Regionen, der Bezirke und der indigenen Volksgruppen.
Das zivile Komitee Pro Santa Cruz lehnt die neue Verfassung ab, obwohl sie im Gegensatz zur aktuellen Verfassung Möglichkeiten der Selbstverwaltung für Santa Cruz vorsieht. Gegner der Autonomisten werfen ihnen deswegen vor, den Boden der Legalität zu verlassen. Die neue Verfassung abzulehnen, aber auf Basis der noch gültigen Autonomie zu verlangen, damit verließe das zivile Komitee Pro Santa Cruz den Boden der Legalität, meint die Journalistin Maria Lohmann und warnt vor der Gefahr einer Balkanisierung Boliviens.
Der Inhalt der Autonomiestatuten zeigt, dass sie absolut illegal und verfassungswidrig sind. Es ist wie eine Verfassung und erscheint als eigenes provisorisches Grundgesetz eines unabhängigen Staates. Es ist eine Kopie der katalonischen Verfassung. Sie wollen damit einen Bürgerkrieg provozieren.
Einen Vorwurf, den das zivile Komitee Pro Santa Cruz weit von sich weist. Nicht von der Hand weisen lässt sich, dass die Wortführer des Komitees zu den Großgrundbesitzern in Bolivien gehören. Wird die neue Verfassung in Bolivien in einem Referendum angenommen, kommt es zu einer Landreform in dem südamerikanischen Land. Die Familie von Branko Marinkovic, dem Wortführer der Autonomisten in Santa Cruz, würde dann einen Großteil ihres Landes verlieren. Sie besitzt geschätzte 150.000 Hektar Land in Santa Cruz. Die neue Verfassung beschränkt den Landbesitz jedoch auf 10.000 Hektar. Kritiker des zivilen Komitees Pro Santa Cruz vermuten deswegen vor allem handfeste wirtschaftliche Interessen hinter dem Aktivismus der Autonomisten.
Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de